Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2008. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Galli-Zugaro übergeben. Bitte schön.
Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Telefonkonferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals 2008 und übergebe das Wort gleich an Herrn Diekmann.
Herr, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Bevor Herr Perlet Ihnen, wie gehabt, die Ergebnisse des zweiten Quartals detailliert erläutert, möchte ich nochmal über die Auswirkungen der Krise an den Finanzmärkten auf unser Geschäft sprechen und vorab einige Worte zum Thema Dresdner Bank und die Konsolidierungsspekulationen. Ich möchte aber von vornherein auch keine falschen Erwartungen schüren hier. Ich kann mich heute nicht zu konkreten Transaktionen äußern. Lassen Sie mich aber noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir Ihnen bis jetzt zu dem Thema kommuniziert haben. Auf der Bilanzpressekonferenz habe ich gesagt, wir werden uns mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen. Und bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des ersten Quartals hat Herr Perlet gesagt, momentan spricht jeder mit jedem. Und dann habe ich auf der Hauptversammlung gesagt, derzeit finden Gespräche statt, die aber noch nicht das Stadium erreicht haben, dass ich darüber berichten könnte. Wir haben außerdem gesagt, dass wir den Hive-Down des Privat- und Firmenkundengeschäfts bis Ende August umsetzen wollen und wir liegen mit den Vorbereitungen dazu voll im Plan. Aus rechtlichen Gründen kann ich Ihnen heute zum Thema Konsolidierung über das hinaus leider nichts Neues sagen. Ich komme nun zu der Situation an den Märkten. Wir haben aktuell ein sehr schwieriges globales wirtschaftliches Umfeld. Wir befinden uns in einer Krise, die mehrere Epizentren hat. Die US-Immobilienkrise, die Finanzmarktkrise, den massiven Energie- und Nahrungsmittelpreisschub und die damit verbundenen Inflationsgefahren. Seit inzwischen rund 2 Jahren geht es am amerikanischen Immobilienmarkt abwärts. Eine Stabilisierung in den USA ist nach wie vor nicht in Sicht und hinzu kommt, dass zunehmend europäische Märkte wie der spanische, der britische und der irische auch in den Abwärtssog geraten. Im Zuge des dramatischen Wertverlustes von strukturierten Immobiliendarlehen sind die Finanzmärkte seit reichlich einem Jahr in der Krise. Hohe Abschreibungen bei Banken und stark gestiegene Risikoprämien sind die deutlichen Symptome. Ich glaube, dass bis wieder Vertrauen einkehrt, es noch einige Zeit dauern wird. Die Energiepreise verteuern sich seit Jahren mit einem Anstieg des Ölpreises um 50 US-Dollar pro Barrel im ersten Halbjahr 2008, hat die Teuerungswelle jüngst einen ungeahnten Höhepunkt erreicht, der Konjunktur und Preisstabilität gleichermaßen nachhaltig belastet. Die Inflationsraten sind weltweit gestiegen, in den Wachstumsmärkten noch weit stärker als in den Industrieländern. Und die Globalisierung wirkt nicht mehr so inflationsdämpfend wie noch vor einigen Jahren. Bei rund 4% Inflationsrate in der Europäischen Wirtschaftsunion hat die EZB mit einem Zinsschnitt nach oben Anfang Juli zwar klar angezeigt, dass sie eine anhaltende Teuerungswelle nicht akzeptiert. Insgesamt scheint das Instrumentarium der Zentralbanken aber beschränkt, wenn es in einer solchen Wirtschaftslage um eine Balance zwischen Wirtschaftswachstum und Inflation geht. Die Finanzmarktkrise hinterlässt natürlich auch Spuren in unserem Geschäft. Der Umsatz, das sehen wir im zweiten Quartal, ist insgesamt nicht zufriedenstellend und dennoch hat eine disziplinierte Zeichnungspolitik bei der Allianz weiterhin Priorität. Wir werden uns kein Umsatzwachstum zulasten der Profitabilität einkaufen. Das heißt, der Umsatzrückgang ist teilweise durch bewusste Entscheidungen entstanden. Der andere Teil des Rückgangs ist durch die Finanzmarktkrise und auch die Dollarschwäche verursacht. Wichtig ist, dass die Anlageseite der Allianz sicher ist. Unsere festverzinslichen Anlagen sind von hoher Qualität und auf der Aktienseite haben wir das Risiko weiter reduziert und verfügen noch über erhebliche Bewertungsreserven. Allerdings führen sogenannte Impairments und bewusst weniger Veräußerungsgewinne aufgrund des niedrigen Kursniveaus zu weniger Operating Profit im Leben und deutlich geringerem Net Income auf Gruppenebene. Der Bereich Schadenunfall ist weiterhin unser ertragreichstes Segment. Im letzten Jahr hatte der Bereich einen Anteil von knapp 60% am operativen Ergebnis und es ist erfreulich, dass das Schadenunfallgeschäft von der Finanzmarktkrise bislang kaum betroffen ist. Hier wächst im ersten Halbjahr 2008 der Umsatz und die Erträge sind auf Zielniveau, obwohl die Versicherungsmärkte schon länger in einer weichen Phase verharren und das länger, als wir das erwartet hatten. Auch im Leben-Krankengeschäft zeigt sich das operative Ergebnis widerstandsfähig, obwohl das Kapitalanlagenergebnis unter signifikanten Abschreibungen auf das Aktienportfolio leidet. Zusätzlich beeinflusst die Finanzmarktkrise das Geschäft mit fondsgebundenen Lebensversicherungen und drückt auf die Beitragseinnahmen und die Neugeschäftsmarge. Für unsere Kunden bleibt es aber wichtig, den langfristigen Anlagehorizont eines Lebensversicherers im Blick zu behalten und sich nicht durch kurzfristige Kursentwicklungen verunsichern zu lassen. Das Asset Management verfügt über eine stabile, zugrunde liegende Profitabilität. Durch die Finanzmarktkrise ist es insgesamt wenig betroffen. Natürlich schaden solche Marktphasen dem Aktiengeschäft, andererseits legt aber das Anleihengeschäft zu. Im Banking leidet die Dresdner Kleinwort am deutlichsten unter den schwachen Märkten und verzeichnet einen starken Einbruch im Handelsergebnis. Das Privat- und Firmenkundengeschäft ist bis auf den rückläufigen Handel mit Wertpapieren dagegen nur geringfügig betroffen. Als Fazit bedeutet das, ja, die Finanzmarktkrise hinterlässt ihre Spuren auch bei der Allianz. Die Tatsache, dass wir auch unter diesen Umständen in den ersten 6 Monaten Monat für Monat ein operatives Ergebnis von über 650 Millionen Euro erreichen konnten, unterstreicht aber meines Erachtens die Stabilität unserer Ertragskraft. Trotz der schwierigen Gesamtlage gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, schwarz zu sehen. Wir müssen aus heutiger Sicht zwar eine Konjunkturantrübung und eine vorübergehende Wachstumspause einrechnen, nicht aber eine tiefe Rezession. Und das, weil es eben auch expansive Kräfte gibt. Die Wachstumsmärkte befinden sich in einem anhaltenden wirtschaftlichen Aufholprozess und verfügen über eine bessere Konstitution als noch vor einigen Jahren. Sie stützen die Weltkonjunktur. Die expansive Wirtschaftspolitik in den USA und hier insbesondere die Geldpolitik hat bisher eine tiefe Rezession in den USA verhindert. Und auch in der Vergangenheit haben die USA nach einer Krise schneller wieder Fuß gefasst als zum Beispiel Europa. Einige größere Volkswirtschaften wie die japanische und die deutsche sind in einer robusteren Verfassung als noch vor einigen Jahren. Des Weiteren sehen unsere Volkswirte eine gute Chance, dass der Höhepunkt des Energiepreisschubs erreicht ist und es beim Ölpreis noch in diesem Jahr zu einer dauerhaften Korrektur nach unten kommt, wie sich diese Woche ja schon einmal angedeutet hat. Zu der Bewältigung der schwierigen Lage können auch Unternehmen wie die Allianz beitragen. Dazu gehört zum Beispiel ein stabiles Anlageverhalten, auch wenn die Rechnungslegungsregeln eher zu einem erratischen Aktienanlageverhalten verleiten, ist dies gerade in Deutschland sehr wichtig, weil es neben den Versicherungen kaum noch Anleger am Aktienmarkt mit langem Anlagehorizont gibt. Meine Damen und Herren, im schwierigen Umfeld des ersten Halbjahres 2008 hat die Allianz ein operatives Ergebnis von 4 Milliarden Euro erzielt, davon entfielen 2,1 Milliarden Euro auf das zweite Quartal. Die Allianz ist weiterhin kapitalstark, ein Eigenkapital von über 40 Milliarden Euro und eine Solvency Ratio von 145% bedeuten, dass wir auch nach einem Jahr Finanzmarktkrise sehr solide finanziert sind. Unser operatives Ergebnis in Schadenunfall und Leben und Kranken und Asset Management zeigt sich auch in diesem schwierigen Umfeld widerstandsfähig. Weitere Effizienzverbesserungen haben wir frühzeitig auf den Weg gebracht und diese Maßnahmen werden uns zukünftig Vorteile im Wettbewerb verschaffen. Und es zeigt sich jetzt ganz klar, wie wichtig es ist, auch in guten Zeiten ständig an diesem Thema Effizienz zu arbeiten. Die Ergebnisse aller unserer operativen Einheiten zeigen, dass wir flächendeckend für ein schwieriges Umfeld gerüstet sind. Und wir haben uns gut in den wesentlichen Wachstumsfeldern positioniert. Wir sind sehr stark aufgestellt in den Wachstumsmärkten. Und wenn sich jetzt wichtige Wachstumsmärkte wie Indien, China, Brasilien, Russland von der US-amerikanischen Volkswirtschaft abkoppeln, können wir durch unsere starke Stellung in diesen Wachstumsmärkten besonders profitieren. Und wir besetzen die großen Wachstumsthemen wie gesellschaftliche Alterung. Für die besonderen Bedürfnisse dieser wachsenden Kundengruppe entwickeln wir seit einiger Zeit eine ganze Palette von passenden Assistenzleistungen. Im Lebensbereich haben wir mit unserer Einheit Global Life ein Know-how-Transfer-Scharnier zwischen der Lebensversicherung und dem Asset Management, das für eine schnellere internationale Produkteinführung sorgt. Die Variable Annuities sind ein solches Produkt, das wir mit den Erfahrungen aus den USA in zwei weiteren Regionen am Markt eingeführt haben. Es handelt sich dabei um eine fondsgebundene Rentenversicherung für Zielgruppen ab ca. 55 Jahren. Variable Annuities verbinden eine garantierte Rente mit den Chancen des Aktienmarktes. In Japan haben wir das Produkt im Frühjahr am Markt eingeführt und schon nach drei Monaten 200 Millionen Euro Beitragseinnahmen erzielt. Gerade vor 10 Tagen haben wir als einer der ersten Anbieter auch die Markteinführung in Deutschland, Italien und Frankreich angekündigt. Also auch wenn sich die Allianz natürlich nicht von den Kapitalmarktverhältnissen abkoppeln kann, zeigen die Ergebnisse der ersten Jahreshälfte doch, dass wir auch für den schwierigen Markt fit sind, weil wir kapitalstark und effizient sind und profitable Wachstumschancen nutzen. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zum Ausblick. Auf der Bilanzpressekonferenz hatten wir bereits die Erreichung unserer Ziele von einer Verbesserung der Krise an den Finanzmärkten abhängig gemacht. Wir müssen heute konstatieren, dass eine Verbesserung nicht eingetreten ist. Wir warten auch für 2009 ein Anhalten dieser schwierigen Marktbedingungen. Und deswegen können wir das 2006 gesetzte Ziel einer durchschnittlichen operativen Ergebnissteigerung von 10% bis 2009 nicht mehr aufrechterhalten. Auch ist in diesem Umfeld eine verlässliche Ergebnisprognose, insbesondere im Bankgeschäft, nicht möglich. Wir gehen allerdings davon aus, dass die unserem Versicherungs- und Asset-Management-Geschäft zugrunde liegende Ertragskraft stabil genug ist, um vor Berücksichtigung des Bankergebnisses ein laufendes operatives Ergebnis von mindestens 9 Milliarden Euro in den Jahren 2008 und 2009 zu erwirtschaften. Unser Ausblick berücksichtigt einen länger als erwartet anhaltenden Preisverfall im Schadenunfallmarkt, der Umsätze und Gewinne dämpfen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe nun weiter an Herrn Dr. Perlet, der Ihnen das Ergebnis des zweiten Quartals im Detail vorstellen wird.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie nun durch die Zahlen im Einzelnen führen. Wie Sie der Seite 2 entnehmen, wir haben im zweiten Quartal ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden erwirtschaftet und 4 Milliarden in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Das Net-Income des zweiten Quartals ist 1,5 Milliarden. Insgesamt haben wir nach 6 Monaten 2,7 Milliarden. Betrachtet man die beiden das zweite Quartal insgesamt, dann beziffert sich der negative Einfluss des Bankensegments. Herr Dickmann hätte auf die Schwierigkeiten im Handelsgeschäft hingewiesen, auf rund minus 1 Milliarde, ohne die wir nahezu das Rekordergebnis des Vorjahres erreicht hätten. Ich denke, dass in Anbetracht des schwierigen Umfeldes dieses für die robuste Verfassung unseres Geschäfts insgesamt spricht. Damit zu den Umsätzen. Die Prämienentwicklung auf Seite 4 sehen Sie die einzelnen Zahlen. Die Prämienentwicklung war gehemmt durch das wirtschaftliche Umfeld. Sie sehen auf der Folie in dem Bubble rechts oben die bedeutendsten Negativfaktoren im Jahresvergleich Q2 zu Q2. Zum einen haben die Kreditkrise Druck auf das Bankgeschäft ausgeübt. Wir haben also einen Umsatzrückgang in der fondsgebundenen Lebensversicherung von rund 1,4%, davon entfallen ungefähr 0,7 Milliarden auf das Ihnen bekannte Thema Bankassurance in Italien, wo unser ein Bankpartner praktisch weggefallen ist. Wir haben auf der anderen Seite gut 1 Milliarde Einfluss aus dem Handelsergebnis und wir leiden weiter unter dem schwachen Dollar, der sich insgesamt mit 0,6 Milliarden negativ ausgewirkt wird. Ich möchte aber gern über diese Einflüsse die positiven Entwicklungen nicht ganz unerwähnt lassen. Das ist zum einen die Beiträge in der Schadenunfallversicherung steigen um 3,1% und unser traditionelles Lebensversicherungsgeschäft, also das weniger kapitalmarktaffine Geschäft, ist um 8% gewachsen und das traditionelle Lebensversicherungsgeschäft macht immer noch knapp die Hälfte unseres gesamten Bestandes aus. damit auf Seite 5 zum Überblick über die operativen Ergebnisse, das in diesem Jahr um insgesamt 36% geringer ausfällt. Sie sehen die Entwicklung über die einzelnen Segmente und erkennen, worauf Herr Dickmann hingewiesen hatte, dass sich die Versicherungssegmente und das Asset Management als sehr widerstandsfähig gegenüber der Kapitalmarktkrise zeigen. Das nicht operative Geschäft, nächstes Segment, schließt mit 82 Millionen positiv ab. Ich darf gleich auf die rechte Seite gehen. Wir haben im zweiten Quartal einen Anstieg der realisierten Gewinne zu verzeichnen von 440 Millionen auf 1,40 Milliarde. Davon ist gut die Hälfte aus sogenannten Forward Sales, die schon vor 18 bis 24 Monaten kontrahiert waren und die jetzt zum Closing kamen. Die restlichen 500 Millionen dieser Gewinne sind sozusagen normale Portfolio-Management-Aktivitäten, die Sie eben an den Investment- und Rendite-Gesichtspunkten und Aussichten der einzelnen Portfolios ausrichten. Sie sehen auch, dass die Wertberichtigungen mit 539 Millionen oder auch 539 Millionen deutlich angestiegen sind, klarerweise eine Folge der schwachen Verfassung der Kapitalmärkte. Vielleicht darf ich Ihnen an der Stelle gleich einen gewissen Outlook geben, was ist, wenn sich die Kapitalmärkte weiter verschlechtern. Wenn sich die Kapitalmärkte, sagen wir, um 10% verschlechtern würden, dann hieße das, dass wir im nächsten Quartal oder wann immer dieses eintritt, mit Abschreibungen, zusätzlichen Abschreibungen von rund 800 Millionen rechnen müssten. Der Jahresüberschuss, 1,5 Milliarden auf Seite 7. Sie sehen, dass der Jahresüberschuss praktisch ausschließlich durch das operative Geschäft getrieben ist. Der Steuersatz im Quartal lag bei 25,2% und Sie sehen als Folge der Minority Buyouts in Italien und Frankreich, dass sich natürlich der Anteil der Minderheiten am Gesamtergebnis deutlich vermindert hat. Die Eigenkapitalausstattung, Seite 8, ist mit 40,5 Milliarden auf nach wie vor sehr hohem Niveau. Der Rückgang gegenüber Ende März von rund 4,5 Milliarden erklärt sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren. Zum einen wurde ja im Mai die Dividende bezahlt, 2,5 Milliarden, und zum anderen, was Sie unmittelbar aus dem Slide entnehmen, hat sich der Bestand an unrealisierten Gewinnen und Verlusten weiter vermindert. Wir haben eine Solvabilitätsquote von 145%. Sie könnten nun fragen, warum haben sich eigentlich die verfügbaren Eigenmittel auf der rechten Seite dieser Slides deutlich weniger vermindert als das vorhandene Eigenkapital im Konzernabfluss. So hängt es im Wesentlichen mit zwei Faktoren zusammen. Zum einen war die Dividendenauszahlung von 2,5 Milliarden bereits zum 31.12.07 in dem verfügbaren Eigenmittel voll vorweggenommen und in gleicher Weise accruen wir auch die Dividende im laufenden Jahr. Und zum anderen, Sie werden sich erinnern, haben wir kürzlich eine Nachranganleihe in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar aufgenommen, die sich natürlich auch hier auswirkt. Ich denke, dass wir mit 145%, obwohl dies am unteren oder leicht unter unserer selbst definierten Bandbreite von Solvabilitätsausstattung liegt, weiterhin sehr robust aufgestellt sind. Selbst ein Aktiencrash, der über Nacht eintritt von 20%, würde uns nur auf 128 bringen. Wenn sich so eine Aktienentwicklung über eine längere Zeit hinzieht, dann haben wir natürlich genügend Möglichkeiten, aufgrund der vordefinierten Maßnahmen die Auswirkungen deutlich besser in Grenzen zu halten. Ich erlaube mir an der Stelle auch noch einen Hinweis. Wenn Sie unsere Solvabilitätsausstattung mit der unserer wichtigsten Wettbewerber in Europa vergleichen, dann liegen wir da gut im Rennen. Allerdings, und das ist mein Hinweis, wir haben zwar einheitliche Solvabilitätsvorschriften in Europa, aber leider werden sie von den nationalen Aufsichtsbehörden nicht einheitlich angewendet. Es haben viele Wettbewerber in Europa deutlich günstigere Regelungen als wir, nämlich dass unrealisierte Verluste bei dem festverzinslichen Wertpapier nicht in die Berechnung der Solvabilitätsquote einbezogen werden, was ökonomisch auch Sinn macht, nämlich dann, wenn sie gematcht sind zwischen Aktivseite und Passivseite, und wie Sie wissen, sind wir gematcht. Wenn wir diese gleichen Regelungen bei uns anwenden würden, dann wäre unsere Solvabilitätsquote nicht 145%, sondern 160%. Und ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass sich die BaFin der wohl herrschenden Praxis in anderen europäischen Ländern anschließen wird, sodass sich auch die Kennzahl als Ausdruck der tatsächlichen ökonomischen Verhältnisse verbessern wird. Ich darf damit überleiten auf die einzelnen Segmente und beginne wie immer mit Schadenunfall. Das Ergebnis in Schadenunfall ist um ungefähr 11% rückläufig gegenüber dem zweiten Quartal 2007. Wenn Sie allerdings die ersten 6 Monate im Zusammenhang sehen, dann liegen wir exakt auf dem Level des Vorjahres mit gut 3,1 Milliarden. Wenn Sie sich die Entwicklung auf der rechten Seite ansehen, dann sieht man, dass wir im technischen Ergebnis etwas nachgegeben haben. Das hängt in erster Linie oder ganz ausschließlich damit zusammen, dass wir im Geschäftsjahr mehr als doppelt, im Quartal mehr als doppelt so viel Belastung hatten aus wetterbedingten Schäden, also insbesondere Hagelstürme in Deutschland, die uns über 170 Millionen insgesamt gekostet haben. Wir verzeichnen einen Rückgang im Kapitalanlageergebnis von 120 Millionen, der allerdings durch 2 Sondereffekte zu erklären ist. Wir haben zum einen im Laufe der letzten 12 Monate mehr als 3 Milliarden Excess Capital aus den operativen Einheiten zurückgeführt in die Allianz SE, die dort zur Finanzierung der schon erwähnten Minority Buyouts verwendet wurden. Das hat natürlich Einfluss aufs Kapitalergebnis der operativen Einheiten. Und zweitens hat sich dieses Ergebnis um 45 Millionen dadurch vermindert, dass, Sie werden sich erinnern an Q1, wir das Krankengeschäft der AGF vom Schadenunfallsegment ins Lebenssegment umklassifiziert haben. Ich darf damit überleiten zum Wachstum, Seite 11. Mit einem organischen Wachstum von 3,1% sind wir wirklich sehr zufrieden. Mit Ausnahme von Deutschland, Italien und Euler Hermes, unserem Kreditversicherer, berichten alle unsere Einheiten einen Zuwachs ihres Geschäftsvolumens. Lassen Sie mich für die 3 genannten kurz eine Anmerkung machen. Der starke Prämienrückgang in Italien ist in erster Linie durch das Kraftgeschäft getrieben, wo sich neben weniger Neuzulassungen insbesondere die Auswirkungen des bekannten Bersani-Gesetzes niederschlagen. Die Nullentwicklung in Deutschland ist zurückzuführen zum einen auf weitere Prämienreduktionen durch Bonus-Malus-System im Kraftversicherungsgeschäft, was aber entsprechend ausgeglichen worden ist durch das Nicht-Krankengeschäft. Unsere Kollegen von Euler Hermes Kreditversicherung, Umsatzrückgang von 2%, ist in Anbetracht des Umfeldes der Kreditversicherer ist natürlich auch, dass die Kreditkrise mehr oder weniger stark betroffen. Unsere Kollegen haben sich hier allerdings sehr frühzeitig, rechtzeitig positioniert, sich von schlechten Risiken getrennt und die Prämien entsprechend erhöht, sodass die negativen Auswirkungen, wie wir auf der nächsten Seite bei der Combined Ratio sehen werden, sich stark in Grenzen halten. Lassen Sie mich an der Stelle nochmal insgesamt was zur Preisentwicklung anmerken. Wir haben im zweiten Quartal eine sehr überschaubare Preisentwicklung von minus 0,2%. Sie erinnern sich, im ersten Quartal waren dieses 0,5%. Wir sind zwar etwas schlechter unterwegs, als wir das noch vor einem Jahr prognostiziert hatten. Wir fühlen uns aber bestätigt in unserer Annahme, dass unser Portfolio in seiner Zusammensetzung besser performt, als der Markt das im Normalfall tut und dass wir durch die von uns eingeleiteten Maßnahmen, auf die Herr Dickmann ja hingewiesen hat, mit der Preisentwicklung auch sehr kontrolliert umgehen und uns nicht Umsatz zu schlechten Konditionen in die Bücher schreiben. Ganz grundsätzlich kann man sagen, und das gilt für das Konzernportfolio insgesamt, wir haben niedrigere Preise in Kraft. Wir haben aber stabile bis höhere Preise in allen übrigen Segmenten. Combined Ratio 93,5% und damit absolut in unserem Zielbereich. Wenn Sie sich die Entwicklung im Einzelnen ansehen, es ist ein Anstieg um 0,6 Prozentpunkte. Der Anstieg ist getrieben durch die Schadenquote, die von 64,9 auf 66,1 ansteigt. Wenn Sie sich erinnern an die von mir erwähnten 1,3 Prozentpunkte Auswirkung NetCat, dann liegt darin die volle Erklärung für die Entwicklung der Schadenquote. Die Kostenquote ist mit 0,6 Prozentpunkten rückläufig. Wir haben damit weiter Fortschritte gemacht in unseren Effizienzprogrammen. Wenn Sie das in Zahlen ausdrücken, für die ersten 6 Monate und adjustiert für irgendwelche Erklärungen und Accounting-Effekte, dann ist die wirkliche Effizienzverbesserung, also Runrate in den ersten 6 Monaten, die wir erzielt haben, 120 Millionen und damit, glaube ich, eine vorzeigbare Größe. Wir haben, um das auch nochmal zu sagen, oder lassen Sie mich noch einen Schritt zurück, wir hätten über die Preise gesprochen, lassen Sie uns noch kurz über Frequenz und Schadeninflation und Durchschnittsschäden reden. Die Frequenz ist im zweiten Quartal, wenn man jetzt mal um die NetCat-Auswirkungen adjustiert, ist die Schadenfrequenz unverändert geblieben. Die Durchschnittsschäden sind leicht um 1% gestiegen, was ein anderes Argument dafür ist, wenn Sie also jetzt eine reine Schadeninflation reden, dann würden wir über eine Größenordnung von 3-3,5% reden. Tatsächlich beobachten wir einen Anstieg unserer Durchschnittsschäden um 1%, weil es also eine weitere Beleg dafür ist, dass die eingeleiteten Maßnahmen, die ja nicht nur Effizienzmaßnahmen sind, sondern sich insbesondere gerichtet haben auf das Verbesserung unseres Pricings und des Schadenmanagements, hier auch entsprechend positive Auswirkungen zeigen. Dass damit vielleicht abschließend zu Schadenunfall einen Punkt, wenn Sie sich die Combined Ratios auf der linken Seite ansehen, dann lassen Sie mich nur eine Anmerkung machen, die ich vergessen hätte. Die Entwicklung in Schaden in Deutschland ist ausschließlich auf die Naturkatastrophen, auf die Hagelstürme zurückzuführen, die ich erwähnt hätte. Ohne diese Hagelstürme, vergleichbare Wetterschäden wie im letzten Jahr, wäre die Combined Ratio nur um etwa gut 1% gestiegen. Wenn Sie sich die Combined Ratios insgesamt ansehen und nicht nur für dieses Quartal, sondern auch year to date und die vom letzten Jahr, dann glaube ich, ist eines sehr wichtig, sich vor Augen zu halten, auch wenn die Märkte noch eine Weile schwache Preise oder keine Preiserhöhungen zulassen. Wir haben jedenfalls ein sehr, sehr gesundes und ausgeglichenes Portfolio. Da finden Sie keinen einzigen Sanierungsfall, weil es heißt, wenn die Märkte wieder anziehen, sind wir wirklich gut positioniert, um von härter werdenden Märkten überdurchschnittlich im Vergleich zur Konkurrenz zu profitieren. Damit zum Lebensversicherungsgeschäft. Wir freuen uns, dass wir im Lebensversicherungsgeschäft auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld 703 Millionen operatives Ergebnis ausweisen können. Und dass wir unser operatives Ergebnis auf diesem Niveau halten konnten, spricht auch, glaube ich, für die Stärke des zugrunde liegenden Geschäfts. Sie sehen die Ergebnisentwicklung auf der rechten Seite. Technisches Ergebnis und Kostenergebnis sind weitgehend stabil geblieben. Der Einfluss kommt ausschließlich aus dem Kapitalanlageergebnis. Wir hatten im Quartal ein um knapp 900 Millionen niedrigeres Kapitalanlageergebnis, was ausschließlich durch niedrigere Realisierungen bzw. Realisierungsverluste und Impairments getrieben war. Und vor diesem Hintergrund ist diese Entwicklung zu verstehen. Auf Seite 15 Umsatzentwicklung. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal ist schwach, aber es war nicht wirklich unerwartet. Der Rückgang an den Aktienmärkten, wie schon ausgeführt, hat natürlich Auswirkungen auf unsere fondsgebundenen Lebensversicherungen. Dieser Teil des Geschäfts ist um insgesamt 19% zurückgegangen. Das traditionelle, darauf hatte ich hingewiesen, um 8% gestiegen. Einige Märkte, wie Sie auf der linken Spalte entnehmen können, sind besonders betroffen. Wir hatten auf Italien hingewiesen. In Italien ist der ganze Markt rückläufig. Der Vertrieb über die Bankkanäle ist um 26% im Markt rückläufig. Wir sind stärker betroffen durch den Wegfall der Anton Veneta als Bankenvertriebspartner. Und auch wenn man insgesamt für den Markt von einer leichten Erholung in den zweiten 6 Monaten ausgehen kann, dann erwarten wir doch, dass in Italien unser Umsatz insgesamt um 20-25% unter Vorjahresniveau liegen wird. Sie sehen, dass auch in Asien die Kreditkrise über Unit-Linked gewisse Spuren hinterlassen hat. In USA sehen wir erste zarte Anzeichen dafür, dass wir wieder Momentum auf der Umsatzseite bekommen. Es ist aber wirklich zu früh, um hier eine Trendaussage zu machen. Wichtig ist, dass wir das Thema Litigation, glaube ich, unter Kontrolle haben, auch wenn nicht alle Verfahren jetzt schon zum Abschluss gekommen sind. Die Entwicklung in der Topline spielt sich natürlich auch Seite 16 in der Entwicklung der Neugeschäftswerte wieder. Sie sehen, dass die Neugeschäftsprämien intern organisch um 10% zurückgegangen sind. Ähnliche Entwicklung im Neugeschäftswert. Wir haben aber nach wie vor eine sehr hohe Neugeschäftsmarge, die mit 2,8% auch im europäischen Kontext und Vergleich einen absoluten Spitzenwert markiert. Sie sehen die Entwicklung über den Einzel für die einzelnen Länder auf der rechten Seite. Abschließend zum Lebensgeschäft. Auf Seite 17 habe ich Ihnen nochmal einen Überblick über die Entwicklung der Assets under Management gegeben, denn wenn Sie auf die erste Seite des Lebenssegments zurückgehen, dann sehen Sie dort natürlich sehr klar, dass der wesentliche Ergebnistreiber im Lebensgeschäft die Kapitalanlageerträge sind. Wir haben nach wie vor sehr starke Nettomittelzuflüsse von 3,7 Milliarden, rechte Bildhälfte, die allerdings im Quartal durch die entsprechenden Verwerfungen auf den Kapitalmärkten, Zinsen und Aktien mehr als überkompensiert worden sind. Wenn man die gleiche Logik hier anlegen würde auf die Entwicklung seit 2006, dann sehen Sie, dass die Assets under Management um 12 Milliarden gestiegen sind. Dies allerdings vor dem Hintergrund, dass wir im gleichen Zeitraum 41 Milliarden Nettomittelzuflüsse zu verzeichnen hatten, weil es also nochmal ein Beleg dafür ist, dass natürlich auch die Marktentwicklung hier an dem Portfolio nicht spurlos vorübergegangen ist. Umgekehrt, und das vielleicht zum Abschluss von Leben, wenn man davon ausgeht, dass Sie im Lebensversicherungsgeschäft im Durchschnitt mit ca. 13 Milliarden Kapitalanlagen rechnen können, bei einer Beteiligung des Shareholders daran von 12-13% und den entsprechenden Zins- und Risikogewinnen, dann kommen Sie zu einem stabilen Fundament im Lebensversicherungsgeschäft an operativen Ergebnissen, das mehr oder weniger deutlich bei über 2,5 Milliarden liegt und damit einen gewissen Komfort geben soll, auch für die Zukunft. Im Bankgeschäft haben natürlich die schwachen Märkte, insbesondere das Investmentbanking, belastet. Sie sehen 566 Millionen Verlust im zweiten Quartal. Das ist ein Ergebnisswing von rund einer Milliarde im Vergleich zum Vorjahr. Diese eine Milliarde kommt ganz wesentlich, wie Sie der rechten Bildhälfte entnehmen können, aus geringeren Umsätzen. Die 1,1 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren, davon 250 Millionen weitere Abschreibungen auf unser ABS-Portfolio. Wir sind, was die Kostenseite betrifft, weiterhin gut unterwegs mit Kosteneinsparungen von 146 Millionen, die nicht nur, um das an dieser Stelle gleich vorwegzunehmen, sich auf performanceabhängige Vergütungen beziehen, sondern wir haben auch in den ganz normalen Personal- und Sachaufwendungen weiter unsere Kostenkontrolle und Einsparmaßnahmen konsequent durchgezogen. Der Ergebnisrückgang und seine Verteilung wird nochmal deutlich auf der Seite 20. Der Zinsüberschuss ist weitgehend stabil geblieben, angepasst für IAS ist ein Zuwachs um IAS 39, ein Zuwachs um 3% zu verzeichnen, was im Wesentlichen mit dem gestiegenen Einlagegeschäft zu tun hat. Der Provisionsüberschuss ist rückläufig, ca. 20%. Davon entfallen ca. 60 oder 70 Millionen auf die Privatkonten und Mittelstandsbank, getrieben durch niedrigere Transaktionen und natürlich auch durch niedrigere Marktwerte der verwalteten Kapitalanlagen, die ja die Basis für die laufende Verwaltungsfee darstellen. Und Sie sehen, dass der größte Teil, der weitaus überwiegende Teil, eine Milliarde des Umsatzrückgangs im Handelsergebnis anfällt. Davon sind ca. 650 Millionen getrieben oder fast 700 Millionen getrieben durch die Kreditkrise. Die wichtigsten Punkte davon sind die schon erwähnten Abschreibungen auf unser AWS-Portfolio, 250 Millionen. Wir reden über weitere 200 Millionen zusätzliche Wertberichtigungen auf unser Monoline-Exposure. Ich komme dazu in einer Sekunde. Und wir haben auch im weiteren Kreditgeschäft bei Kreditderivaten und Ähnlichen unsere Counterparty Default Adjustments aufgrund der veränderten Spreads weiter hoch bewerten müssen, weil es zu einer weiteren Auswirkung von über 200 Millionen geführt hat. Der Rest, 300 Millionen, verteilt sich dann mehr oder weniger gleichmäßig über die verschiedenen Geschäftseinheiten. Die Cost-Income-Ratio ist natürlich durch die Tatsache, dass wir einen Verlust im zweiten Quartal zu verzeichnen hätten, wenig aussagekräftig. Wichtig hier wirklich nochmal, die beschlossenen Einsparmaßnahmen werden konsequent umgesetzt und wir befinden uns absolut im Zielkorridor. Damit zu den eigentlichen Kernthemen der Kreditkrise und was kann möglicherweise noch kommen. Die Seite 22 kennen Sie bereits aus den vorhergehenden Präsentationen. Sie sehen, dass wir unser kritisches Exposure weiter reduziert haben. Das gilt sowohl für unser ABS-Handelsbuch, insbesondere aber auch für die Kapitalanlagen von K2, die von 16,4 Milliarden auf 8,8 Milliarden Euro planmäßig reduziert worden sind und die nochmal deutlich abgeschmolzen worden sind, während wir uns hier unterhalten. Dieser ganze Abbau innerhalb von K2 konnte bis heute ohne jegliche Gewinn- und Verlustbelastung erfolgen. Die 4 Millionen, die Sie auf der rechten Seite sehen, betrifft unsere Capital Note oder weitere Abschreibungen auf die Capital Note, die wir in K2 gehalten haben, was also mit dem eigentlichen Abbau bei K2 nichts zu tun hat. Wir sehen außerdem rechte Spalte hier, negative Auswirkungen G&V, dass wir auf das ABS-Trading-Buch 286 Millionen abgeschrieben haben. Das sind, wie erwähnt, 250 mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres und zusätzliche Wertberichtigungen auf unser Monoline-Exposure von 212 Millionen vornehmen mussten. Auf der Seite 23 zeigt Ihnen die Entwicklung des ABS-Handelsbestandes. Ich würde hier im Einzelnen nicht weiter darauf eingehen und gleich auf die nächste Seite springen, die, glaube ich, die wichtigen Aussagen enthält, nämlich was ist passiert im Rahmen der Bewertung der kritischen ABS-Papiere und was steht noch in den Büchern. Sie sehen also in der linken Box an der rechten Seite Abschreibungen Q2, was wir auf die verschiedenen Asset-Klassen abgeschrieben haben. Sie sehen dann vorletzte Spalte von rechts den verbleibenden Buchwert und Sie sehen daneben die Abschreibungsquote. Erlauben Sie mir dazu vielleicht drei oder vier Anmerkungen. Erstens vorweg, wir haben nach wie vor unseren Handelsbestand unverändert auf Basis von beobachtbaren Marktdaten abgeschrieben, das heißt keinerlei Management Discretion oder Ähnliches. Wir haben auch die Bewertung und die Analyse der zugrunde liegenden Assets weiterhin verfeinert, sodass wir hier wirklich, wie ich glaube, auf einem qualitativ sehr hohen Stand sind. Wir berücksichtigen sowohl die Charakteristika der Vermögensstände als auch die anhaltende Illiquidität der Märkte bei dieser Bewertung. Zweitens, wenn Sie die, wie ich immer gesagt habe, wirklich toxischen Asset-Klassen ansehen, RMBS Midprime, Subprime und CDOs Mezzanine, dann ist da bei diesen Asset-Klassen noch ein Buchwert von 230 Millionen, nämlich 84 Midprime und 149 Subprime auf unseren Büchern. Über den Gesamtbestand hinweg haben wir jetzt rund 60% abgeschrieben, das heißt, der verbleibende Buchwert des gesamten Bestandes ist noch 40 Cent on the Dollar und entspricht damit auch dem, was Sie in etwa von amerikanischen Investmentbanken kennen. Letzte Anmerkung zum Banksegment. Auch in Anbetracht der sicherlich unbefriedigenden Ergebnislage und der zusätzlichen Abschreibungen ist unsere Kapitalausstattung, wie ich meine, nach wie vor gut und im Quervergleich zu anderen Banken durchaus im der oberen Hälfte des Wettbewerbs zu sehen mit 9,3%. Die Tatsache, dass die Quote unverändert ist, trotz Verlust im zweiten Quartal, ist darauf zurückzuführen, wie Sie den grünen Säulen entnehmen können, dass wir die Risk-Weighted Assets weiterhin planmäßig abgebaut haben und wir verfügen darüber hinaus auch über eine sehr gute Liquiditätsausstattung. Die Grundsatz-2-Quote beträgt Ende Juni 1,06 und liegt damit deutlich über der regulatorischen Anforderung. Damit zum Bereich Asset Management. Wir bewegen uns nach wie vor auf einem sehr hohen Level an Ergebnis, allerdings 13,5% unter dem Ergebnis des Vorjahres, wechselkursbereinigt, und das zeigt den deutlichen Einfluss des Dollars auf unsere Ergebnisse in diesem Geschäftsbereich. Wechselkursbereinigt liegt dieser Rückgang nur bei minus 3,1% und ist im Wesentlichen auf zwei oder drei Effekte zurückzuführen. Wir haben auf der einen Seite in Originalwährung einen Anstieg des Volumens der Kapitalanlagen für Dritte. Das hätte die Umsätze grundsätzlich positiv bei in etwa gleichbleibenden Erlösmargen beeinflusst. Es wirken sich allerdings verschiedene One-Off-Effekte aus, auf die ich auch schon im ersten Quartal hingewiesen hatte, nämlich Mark-to-Market-Adjustments auf Seed Money, und wir haben einen negativen Effekt aus den Konsolidierungen in Höhe von 5 Millionen und insgesamt einen negativen Effekt aus Währungsumrechnungen von 87 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund ist dann auch der Anstieg der Cost-Income-Ratio auf 61,9% zu erklären. Wenn wir etwas tiefer schauen in die Entwicklung des Geschäfts auf Seite 28, dann sehen Sie, dass das Rentengeschäft mit einem Umsatzzuwachs von 21,3% nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs ist und hier wirklich wir hier von der Unsicherheit in den Märkten profitieren, dass aber umgekehrt natürlich auf der Aktienseite und auf der Vertriebsseite deutliche Rückgänge zu verzeichnen sind. Wir blicken dennoch auch hier zuversichtlich in die Zukunft, weil Seite 29, Sie kennen diese Slide, die Performance unserer Asset Management Einheiten hat auch in diesen schwierigen Kapitalmärkten nicht gelitten, sondern ist mit einer 3-Jahres-Outperformance von 79% aller Assets nach wie vor auf einem sehr, sehr guten Niveau und zeigt hier im Übrigen auch den Vorteil, den aktives Management für die Kunden bringen kann. Damit komme ich zum Schluss und darf nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Allianz ist wie die gesamte Industrie und nicht nur die Finanzindustrie, sondern mittlerweile wirklich auch der produzierende Sektor von dem schwierigen Umfeld betroffen. Das zeigt sich insbesondere in geringeren Umsätzen in der fondsgebundenen Lebensversicherung, in einem deutlich niedrigeren Handelsergebnis im Bankgeschäft und in niedrigeren Realisierungsgewinnen, die sich zum einen aufs operative Ergebnis der Lebensversicherung auswirken, zum anderen aber auch auf unseren Jahresüberschuss. Die Ertragsbasis, also die Ertragskraft unseres Bestandes in der Schadenunfall-, Lebenskrankenversicherung und Asset Management ist, wie glaube ich, das erste Halbjahr zeigt, sehr solide und robust und widerstandsfähig gegenüber der Krise. Und wir sind mit einer weiterhin sehr guten Kapitalausstattung unterwegs. Auf den Outlook hätte Herr Dickmann bereits hingewiesen, brauche ich darauf, glaube ich, nicht mehr eingehen und darf damit schließen. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen.
So, wer möchte beginnen?
Meine Damen und Herren, die heutige Fragen-Antwort-Runde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Überprüfen Sie bitte, ob Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal uns Geräte erreichen kann. Die Fragen werden in der Reihenfolge beantwortet, in der sie uns signalisiert werden, und wir werden so viele Fragen beantworten, wie die Zeit erlaubt. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal drücken Sie bitte jetzt Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt nun von Herrn Axel Höppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Guten Morgen, Herr Höppner hier. Ich hatte drei kleine Fragen. Zum einen sehen Sie angesichts des schwierigen Umfelds die Notwendigkeit, die Effizienzprogramme nochmal zu verschärfen und wenn ja, wo? Die zweite Frage zur Finanzkrise. Sehen Sie da irgendwo eine drohende Ausweitung auf Segmente, die wir vielleicht gar nicht im Blick haben, so wie wir es anderswo jetzt zum Beispiel beim Leasing gesehen haben? Also sehen Sie da eher eine Ausweitung oder wird es eher in den Feldern schwierig bleiben, die wir jetzt sehen? Und die dritte Frage zur Kfz-Versicherung, wie geht's da weiter? Es ist ja anhaltend problematisch, muss man da sozusagen als Vollsortiment da einfach mitmachen und damit leben oder gibt es da irgendwelche Auswege nach Ihrer Einschätzung? In Sachen Dresdner Bank werden sicher die Kollegen noch ein bisschen rumstochern. Danke.
Ja, Herr, ich glaube, dass wir auf dem Thema Effizienzprogramme wirklich alles auf den Weg gebracht haben und ich sehe ja eigentlich angesichts der Performance, die wir gezeigt haben und die wir auch prognostiziert haben, keinen Grund, jetzt irgendwelche super Sparprogramme aufzulegen. Was wichtig ist, ist, dass Produktivitätsfortschritte in dem Geschäftsmodell angelegt sind und dass die konsequent abgearbeitet werden. Ich glaube, alles andere haben wir wirklich in den letzten 5 Jahren adressiert. Betroffene Assetklassen. Also wenn Sie auf der Bankenseite sich das angucken, ist natürlich das ganze Thema Immobilie weiter kritisch. Und neben dem Thema Leasing, was Sie hier angesprochen haben, kommen sicherlich die ersten Themen jetzt auch auf der Kreditkartenseite. Aber das wird relativ wenig Einfluss bei uns haben. Wir werden die ersten Auswirkungen im US-Markt sehen. Kraftmarkt ist für uns ein wichtiger Markt. Ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind, da auch wenn wir uns mal die Ergebnisse angucken über die letzten 2 Jahre. Da hat man halt immer das Problem, dass man nicht so schnell in den Preisen nachziehen kann, wie die Inflation dann Auswirkungen haben kann auf die Schadenregulierung oder auf die Schadenkosten. Aber ich glaube, das hat Herr Perlet ja ganz gut erklärt, dass wir uns da im Marktvergleich gut aufgestellt sehen und auch, wenn man mit einer Balance, wir haben ungefähr 40% unseres Portfolios in der Sachversicherung im Kraftgeschäft, ist das eigentlich eine ziemlich ausbalancierte Geschichte.
Danke.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Ingrid Herden von Capital. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe 3 Fragen. Das erste ist, ich würde gerne nochmal zum Leben-Krankenbereich kommen. Da sind die Umsätze bzw. Beitragseinnahmen und so weiter, die Zahlen zusammengefasst. Bei Krankengeschäft würde mich doch interessieren, wie haben sich die Beitragseinnahmen entwickelt? Und insbesondere interessiert mich auch, wie haben sich die Zahlen der Vollversicherten entwickelt? Dann würde ich gerne wissen, in den USA, da haben Sie den Markt, haben Sie ja auch schon immer mal als Problemfeld bezeichnet. Was unternehmen Sie da? Das sieht ja weiterhin nicht gut aus. Die Perspektive bzw. Gewinnprognose, das haben Sie am Anfang, Herr Diekmann, bezogen auf die Bilanzpressekonferenz, auf Ihre warnenden Aussagen dort. Die habe ich aber eigentlich so verstanden, als ob die sich auf das Bankgeschäft beziehen und nicht auf das gesamte Geschäft. Wenn Sie da vielleicht noch mal was zu sagen würden, wäre ich dankbar. Merci.
Ja, Frau Herden, fangen wir mal an mit der letzten Frage. Der konkrete Bezug war in der Tat auf das Bankgeschäft. Aber ich glaube, wir haben auch in der Bilanzpressekonferenz schon darauf hingewiesen, dass die Kapitalanlageergebnisse, die bei uns eine wesentliche Rolle spielen, natürlich nicht unbeeinflusst sind von dem, was sich am Kapitalmarkt abspielt. Deswegen aber heute auch nochmal unsere wirkliche Klarstellung zu dem Thema Outlook, damit wir da keine Missverständnisse haben. In den USA haben wir, glaube ich, das haben wir auch in den letzten Quartalen immer wieder betont, eine Ausgangsposition auf der Schadenunfallseite, die ist ausgesprochen gut. Wir haben jetzt Jahre von Spitzenergebnissen erzielt auf der Asset Management Seite mit dem Thema PIMCO und Anleihengeschäft sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und auf der Lebensseite in der Tat die Umsatzschwäche eines Geschäfts, was uns ja über 5 Jahre, das darf man nicht vergessen, sehr, sehr große Wachstumsschübe gegeben hat.
Da gab es eine Reihe von Themen. Herr Perlet hat die Rechtsthemen angesprochen, die jetzt langsam unter Kontrolle sind. Ich glaube, dass unsere Einheit dort gut aufgestellt ist, aber natürlich leiden die auch unter dem Kapitalmarktumfeld, wenn es um die Frage Investitionsbereitschaft der Kunden geht in Produkte, die kapitalmarktbetrieben sind. Insgesamt sehen wir das aber, ich sage mal, vorsichtig optimistisch, dass wir da auch wieder anschließen können an das, was in den letzten Jahren eigentlich Positives aus den USA gekommen ist. In Kranken haben wir eine flache Entwicklung. Ich bin jetzt hier insbesondere beim deutschen Geschäft, weil ich nehme mal an, dass Ihre Frage zum Thema Vollversicherte auch darauf abzielt. Ich habe jetzt nicht die konkreten Zahlen hier, aber Herr Perlet nickt schon. Er hat sie.
Also zum einen nochmal zur Umsatzseite. Frau Herden, wenn Sie auf Seite 15 der Präsentation gehen, APKV, wir hätten einen Umsatzrückgang um 0,5%, also ist weitgehend flach. Was die Zahl der Versicherten betrifft, die Vollversicherten sind im Vergleich zum Jahresende von 736.000 auf 728.000 zurückgegangen. Und die Zusatzversicherten sind auch von 1,68 Millionen auf 1,67 Millionen leicht zurückgegangen.
Danke.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Herrn Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Hallo, schönen guten Morgen. Meine Fragen wären eigentlich, können Sie vielleicht so ein bisschen erklären, wie es denn jetzt zu dem Entschluss gekommen ist, das 2009er, das langfristige Ziel zurückzunehmen, zu ändern? Die Münchner Rück ist ja schon 2 Wochen vorher mit einer ähnlichen Nachricht rausgekommen. Warum war es bei Ihnen so knapp? Dann der relativ starke Rückgang beim gesamten Umsatz der Gruppe. Wie ist da der Ausblick für die kommenden Quartale? Wird es ähnlich sich entwickeln? Und zu guter Letzt noch, gibt es denn bei der Dresdner Bank über die bereits verkündeten Maßnahmen hinaus noch weitere Schritte, die Sie einleiten wollen, um die negative Entwicklung, der negativen Entwicklung gegenzusteuern? Dankeschön.
Ja, letzte Frage. Es gehört natürlich zu jedem Geschäft, dass wir uns an die Marktbedingungen anpassen müssen, das ist ganz klar. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, im Sinne der ersten Frage von Herrn Höppner, da gibt es jetzt ein riesen Einsparprogramm. Wir werden uns natürlich in den einzelnen Geschäftsbereichen an die veränderten Marktbedingungen anpassen. Die Frage, warum wir jetzt zu 2009 was sagen, Herr Süß, ist ganz klar davon getrieben. Wir haben in den letzten 2 Wochen mit unseren operativen Einheiten den sogenannten strategischen Dialog geführt. Der hat noch nicht die Qualität eines Planungsdialogs, aber da werden schon die Tendenzen so für die nächsten 18 Monate sehr konkret durchgesprochen. Und da zeigt sich einfach, dass die Erwartungen, die wir hatten, insbesondere an das Thema Wachstum und dadurch dann Erhöhung der Margen, sich in dem Marktumfeld nicht aufrechterhalten lassen. Und da haben wir es, wir haben diskutiert lange darüber, geben wir jetzt einen Ausblick nicht nur für 2008, sondern auch für 2009. Und ich glaube, vor dem Hintergrund der Prognose, die wir draußen hatten, ist es jetzt fair, den Märkten auch eine, ich sag mal, klare Linie zu geben, insbesondere auch das, was im Minimum von uns zu erwarten ist. Ich glaube, das ist dann nicht so vergleichbar mit dem, was die Münchner Rück gemacht hat, weil die Münchner Rück sich ja zu einem Nettoergebnis geäußert hat, während wir uns zum Thema operatives Ergebnis für die nächsten 18 Monate äußern. Zum Thema Nettoergebnis könnten wir uns gar nicht äußern, weil, wie gesagt, das sehr abhängig ist von den Kapitalmärkten und da eine Prognose für 2009 heute zu machen, wäre, glaube ich, etwas früh. Ja, wir haben einen Umsatzrückgang. Ich glaube, wir haben den auch erklärt, wenn man sich mal anguckt, wo kommt er eigentlich her. Dann kommt er im Wesentlichen aus dem Thema Handelsergebnis Bank. Er kommt aus dem Thema US-Dollar und er kommt aus dem Thema Lebensversicherungsgeschäft. Die Frage, wann die Kunden jetzt einsteigen bei kapitalmarktorientierten Lebensversicherungen, den sogenannten Unit-Linked, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das sehr sentimentgetrieben ist. Ein rationaler Anleger würde jetzt einsteigen, wo die Kurse besonders niedrig sind, um dann Kursanstiege mitzunehmen. Aber die Verunsicherung da draußen ist natürlich weitergegeben, weil man ja jeden Tag in der Zeitung irgendwas liest, wo dann auch suggeriert wird, dass es erst nochmal weiter runtergehen kann, bevor es wieder hochgeht. Und ich glaube, dass die Privatanleger da etwas stark verunsichert sind. Das ist leider Gottes auch ein bisschen eine Überreaktion, weil gerade die Lebensversicherung ja erlaubt, sehr langfristig die Gelder anzulegen und gerade solche Dellen dann auch sehr, sehr gut auszusitzen, wie zum Beispiel das Thema Allianz Lebensversicherung immer wieder bewiesen hat. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht so kritisch, aber der Aufsatzpunkt natürlich für das Jahr 2009 ist jetzt von einer sehr viel niedrigeren Warte, eben wie gesagt getrieben durch das Thema Umsatzentwicklung und der Entwicklung Werte der Assets under Management. Und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig zu sagen, da müssen wir ein bisschen aus der Prognoseerwartung zurücknehmen, weil der Aufsatzpunkt einfach sehr viel niedriger ist.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Frau Ulrike Dauer von Dow Jones.
Ja, guten Morgen allerseits. Können Sie mich hören?
Ja,
gut. Ich wollte noch eine Dividende fragen. Wie ist angesichts des veränderten Marktumfelds die Planung? Wird man sagen, okay, auch im schlechten Marktumfeld wird man die Dividende stabil halten? Oder gibt es da eventuell einen Plan, das eventuell zu senken? Und auch was die Dividend-Payout-Ratio angeht, 30-40%, ist das weiterhin Ziel auch für 2008? Danke erstmal für die ersten Fragen.
Ja, also bei uns entscheidet ja über die Dividende die Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats, aber der Vorstand will natürlich Dividendenkontinuität beibehalten und das ist genauso, wie wir es gesagt haben. Da sehen wir als Vorstand keinen Grund, jetzt von dieser Linie abzurücken.
Das heißt, man kann erwarten, dass vielleicht vorgeschlagen wird, die Dividende unverändert zu halten. Kann das sein?
Wir werden die Dividende vorschlagen im Rahmen dessen, was wir damals gesagt haben. Wir haben gesagt, wir werden im Rahmen unserer Wettbewerber unsere Dividende gestalten. Das waren damals, glaube ich, zwischen 30-40% des Net-Incomes.
Das ist also weiterhin das Ziel.
Absolut.
Gut, Dankeschön.
Ja. Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Herrn Sebastian Joost von Die Welt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen zum Konzern und zwei zur Bank im Speziellen. Zunächst mal der Rückgang des Eigenkapitals. Sie haben zwar gesagt, dass das immer noch eine solide Basis ist, sieht man da trotzdem irgendwie Veranlassungen gegenzusteuern, was die Eigenkapitalausstattung angeht. Die zweite Frage wäre zu den Bewertungsverlusten auf Aktien. Sie haben ja gesagt, was sozusagen passieren würde, wenn es weitere 10% runterginge. Meine Frage wäre, inwiefern denn die Wertverluste seit Jahresanfang schon voll berücksichtigt sind, weil die Allianz teilweise, glaube ich, erst nach 9 Monaten andauernden Wertverlusten das tatsächlich im Ergebnis berücksichtigt. Und die zwei Fragen zur Bank. Der Ergebnisrückgang ist ja, soweit ich das jetzt überschlagen habe, nicht voll durch die Abschreibungen zu erklären. Geht es da auch im laufenden Geschäft schwieriger aufgrund der Krise? Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen. Und die letzte Frage, können Sie die Kosten der Aufspaltung des Hive-Downs inzwischen ein bisschen konkreter beziffern? Und inwiefern rechnet sich dann das tatsächlich für den Konzern, wenn man jetzt, wie man ja hört, eigentlich dann doch die Dresdner Bank komplett verkaufen oder für die komplette Dresdner Bank einen Partner sucht? Vielen Dank.
Ja, also letzte Frage, Kosten des Hive-Downs liegen ganz konkret zwischen 40 und 50 Millionen. Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, wenn man jetzt eine genaue Zuordnung zu machen, welche Kosten eigentlich zu welchem Geschäft gehören, sind auf jeden Fall für den Konzern sehr positiv, weil wir damit viel klarer steuern können als mit einem, ich sag mal, Graubereich, der eigentlich beiden Geschäftsbereichen zugeordnet war, ohne dass man es ganz konkret machen konnte. Also ich glaube, dass das going forward auf jeden Fall eine wichtige Übung war, die hätten wir auf jeden Fall machen müssen.
Aber ursprünglich hatten Sie das doch eher mit strategischer Beweglichkeit begründet.
Ja, Sie haben mich ja jetzt gefragt, was sind denn die Auswirkungen mal weggesehen von den strategischen Möglichkeiten. Also auch wenn man keine strategischen Möglichkeiten ins Kalkül ziehen würde, ist das eine ganz konsequente Fortentwicklung von dem, was wir auf der operativen Seite gemacht haben. Also klare Antwort, jawohl, der Hivedown hat für den Konzern auch Vorteile ohne irgendwelche strategischen Überlegungen. Die Frage, ob sich im Geschäft der Bank auch andere Themen widerspiegeln als jetzt die Kapitalmarktkrise, natürlich. Sie haben zum Beispiel im M&A-Geschäft, wie für alle Investmentbanken, sehr, sehr starke Rückgänge zu verzeichnen. Die Dresdner Bank ist ja eine sehr wertpapiergetriebene Bank und deswegen natürlich auch die Auswirkungen im Beratungsgeschäft, weil einfach im Moment die Investition von in Wertpapiergeschäft stark zurückgegangen ist. Auf der Frage des Eigenkapitals, wir machen das natürlich immer, dass wir sagen, im Rahmen der Stresstests, die wir ja regelmäßig anstellen, was sind die Möglichkeiten, um sich dagegen abzusichern, dass man zum Beispiel nicht an den Markt muss, um neues Kapital aufzunehmen. Das hat Herr Perlet, glaube ich, in mehreren Themen hier auch angedeutet. Da gibt es Unterhaltungen mit der BaFin zu der Anwendung der Regeln, die die Benelux-Länder und die Franzosen anwenden. Da gibt es natürlich immer die Überlegung, hedgen wir unsere Aktienportfolios oder trennen wir uns von Aktien. Also da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die bei uns sozusagen täglich Hausaufgabe sind. Zu dem Thema Bewertungsverluste auf Aktien seit Jahresanfang, Herr Perlet.
Gut, also ich darf vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Thema Eigenkapital machen, Herr Jost. Wir haben, um das auch nochmal in Zahlen vielleicht zu gießen, wir haben Aktien, das wesentliche Thema auf der Kapitalseite sind die Aktien, das hätte ich ja versucht auszuführen. Ökonomisch haben wir auf der Zinsseite kein Risiko und wenn das die BaFin entsprechend der Praxis von anderen Aufsichtsbehörden auch nachzieht, dann wird sich das auch in den Zahlen entsprechend so zeigen. Wichtig ist aber, dass kein ökonomisches Zinsrisiko besteht. Das eigentliche Thema ist das Aktienrisiko. Wir haben noch, soweit es auf dem Aktionär und aufs Eigenkapital durchschlägt, haben wir ca. 17 Milliarden Aktienexposure, davon sind 5 Milliarden gehedged. Das heißt, der Rest ist, glaube ich, dann absolut beherrschbar und im Rahmen von möglichen Ops, Divestments oder Hedges oder Ähnliches ist kontrollierbar, sodass konkret zu Ihrer Frage Gegensteuern, Eigenkapitalausstattung halten wir nicht für notwendig. Was die Impairments betrifft, einfach zur Klarstellung. Wir haben eine Impairment Policy, die hat drei Bestandteile. Erster Bestandteil ist, sobald eine Position 20% unter Einstandskurs notiert, wird abgeschrieben, egal wie lang sie schon unter Wasser ist. Zweite Komponente, wir schreiben dann ab, unabhängig davon, wie hoch der Kursrückgang ist, wenn eine Aktie 9 Monate lang unterm Einstandspreis ist. Und dritte Komponente, die gerne übersehen wird und von einigen auch so nicht angewendet, wenn wir einmal impaired haben, wird immer impaired bei jedem Kursrückgang, der nach dem Impairment erfolgt. Wir haben jetzt konkret zu Ihrer Frage, was ist quasi noch der Backlog aus der 9-Monats-Regel? Wenn wir also unterstellen, die Aktienmärkte würden genau auf dem Kurs von Ende Juni bleiben, dann würden wegen dieser 9-Monats-Regel in den nächsten 6 Monaten nochmal 100 Millionen im dritten Quartal und 200 Millionen im vierten Quartal kommen. So, und zu dem Thema Ergebnisrückgang Dresdner, ausschließlich der Haft, haben wir Ergebnisrückgang von 1 Milliarde, wie Sie auf dem Slide auf Seite, dem ersten Slide von der Bank-Section entnehmen können, sind ungefähr 1,1 Milliarden. Umsatzrückgang, dem steht gegenüber 100 Millionen Kosteneinsparungen. Wir reden also durch eine umsatzgetriebene Ergebnisentwicklung. Von dieser 1 Milliarde entfallen gut 700 Millionen unmittelbar auf die Kreditkrise. Nochmal, das sind die 285 Millionen Wertberichtigung. Das sind die 200 Millionen Wertberichtigung auf die Monoliner. Und es sind nochmal 200 Millionen über CDA-Adjustments durch veränderte Credit Spreads, die sich unmittelbar in dem Bereich Credit Derivatives auswirken.
sodass also der Rest, das hätte ich erwähnt, von ungefähr 300 Millionen, das ist also ein Effekt, der sich, sage ich mal, quer durch die meisten Einheiten bei der Investmentbank hinzieht.
Okay, Herr Jost.
Ja, danke schön.
Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt nun aus der englischen Konferenz.
Our next question comes from James Wilson from the Financial Times. Please go ahead, sir.
Yeah, two questions. If you could just explain why the monoline exposure seems to have gone up at Dresdner Bank during the quarter. And second, if you could just say anything about the state of play regarding possible interest in RBS's direct line business. Thanks.
James, let me start with the RBS. We, in general, don't make a comment on possible acquisitions. We have been looking at the book, and for the time being, we've restrained from making an offer here. Okay, on the monoliner, yes, the exposure has gone up, and if you kind of break this down in a risk perspective, then the mark-to-market has increased to 1.1 billion. As you know, or you might be aware of from a risk perspective, we have a so-called add-on on top, which simply covers the fact that the monoliners have a certain lifetime, and we do simulate potential replacement costs for the until the end of those monoliner protections with a 95% probability, and this add-on now gets is 1.3 billion, so that our total gross counterparty risk is 2.4 billion. And that was up, if I'm not mistaken, out of the top of my head from something like 1.6 or 1.7 billion end of May. Against those 2.4 billion, we have bought protection with other banks of 400 million, so that our net counterparty risk is 2 billion.
Is that okay with you?
Yeah, thank you. Okay.
Next question, nächste Frage, bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, meine Damen und Herren, um eine Frage oder Folgefrage zu stellen, drücken Sie bitte jetzt Stern 1. Unsere nächste Frage kommt von Herrn Markus Theurer von der FAZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe ein paar Fragen zur Dresdner und dann noch ein paar zum Konzern. Dresdner Bank, Herr Diekmann, können Sie da zumindest sagen, bis wann Sie da mit einer Lösung bei dem Thema rechnen? Ist das eher kurzfristig zu erwarten oder wird das noch länger dauern? Rechnen Sie ja bis zum Jahresende mit Klarheit? Und dann würde mich noch interessieren, können Sie uns zumindest eine gewisse Guidance geben, wie viel das denn die Allianz kosten könnte und ob das die Allianz Geld kosten würde, diese Lösung? Dann würde mich interessieren, die Dresdner Bank ist ja jetzt in ihrer Prognose nicht mehr drin für 2008 und 2009. Warum ist das der Fall? Und was erwarten Sie denn eigentlich für die Dresdner Bank insgesamt 2008 und 2009? Das, so wie es jetzt aussieht, dürfte das ja das Konzernergebnis insgesamt eher weiter belasten, auch wenn es nicht in der Prognose ist. Und die letzte Frage eben zu der Prognose. Wenn ich richtig gerechnet hatten Sie letztes Jahr in Ihrem Versicherungs- und Asset Management operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden. Jetzt sagen Sie, Sie erwarten für dieses Jahr nur noch 9 Milliarden. Können Sie mal ein bisschen aufschlüsseln, den Ergebnisrückgang, wie sich der so auf die verschiedenen Posten aufteilt? Also wo büßen Sie da ein in Ihrem Versicherungs- und Asset-Management-Geschäft? Dankeschön.
Ja, also Herr Theurer, zu der ersten Frage kann ich Ihnen wirklich weder zur Frage 1 noch zur Frage 2 eine Antwort geben. Ich weiß, dass das alle interessiert, bitte aber um Verständnis darum, dass ich Sie hier auch nicht falsch leiten möchte. Die Dresdner ist deswegen nicht mehr in der Prognose drin für 2008 und 2009, weil wir eben gesagt haben, es ist so eine Schwankungsbreite da, je nachdem, was sich auf den Finanzmärkten weiter tut, dass wir Ihnen leider eine verlässliche Aussage nicht machen können dazu.
Und ich glaube, dass die Ergebnisse des ersten Halbjahres das gezeigt haben. Ich glaube, wir sehen auch bei den anderen Banken, die sich alle nicht zu konkreten Zahlen geäußert haben, 2008, geschweige denn 2009, dass das gute Marktpraxis ist und das ist nicht deswegen, weil wir so schlechte Ergebnisse erwarten, sondern das ist einfach wirklich deswegen, weil die Ergebnisse zum Teil nicht in unserer Hand liegen. Letztes Jahr die 10,1 Milliarden für Asset Management und den Versicherungsbereich. Ich kann die 10,1 jetzt nicht genau nachvollziehen, aber ich sage Ihnen einfach mal, wo die Schwankungen sind. Wir haben auf der Asset Management Seite die Fragestellung, wie viel Assets under Management haben wir eigentlich in den einzelnen Asset Klassen. Hier ist das Equity Geschäft unsicher und teilweise dann auch nicht zu kompensieren über niedrige Fees im Fixed Income. Auf der Lebensseite ist es eben umsatzgetrieben und bei der Frage, wie viel Operating Profit kommt eigentlich über die Kapitalanlagen. Und beim Thema Schadenunfall sehen wir, dass die Märkte einfach länger schwächer sind, als wir das damals eingeschätzt haben, sodass Sie sagen können, der Unterschied zwischen der zugrunde liegenden Prognose auf 10,1 und dem, was wir jetzt sagen, das sind übrigens nicht 9 Milliarden, sondern das sind 9 Milliarden plus, also mindestens 9 Milliarden, ist zu 50% getrieben aus Umsatz, zu 50% aus Marge und darin steckt auch ein erheblicher Dollaranteil.
Dankeschön.
Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Markus Voss von Focus Money. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch nochmal zwei Fragen zur Bank und eine zum Versicherungsgeschäft. Und zwar die Abschreibungsquote auf die ABS-Papiere und diese RMBS-Papiere von 56% und 59% ist ja doch vergleichsweise noch wenig. Also Merrill Lynch hat neulich 78% abschreiben müssen, um das Zeug loszuwerden. Müssen wir da nicht noch mit mehr rechnen oder was unterscheidet Ihr Portfolio von anderen mit US-Papieren? Dann wüsste ich gerne, Herr Diekmann, ich versuche es doch nochmal, ob bei dem Thema Dresdner Bank angesichts dieser Unsicherheiten in der Ergebnisentwicklung scheint es doch so zu sein, dass das Investmentbanking eigentlich so nackt jetzt unverkäuflich ist. Es gibt Leute, die sagen, sie müssten da eine gewisse Garantie für übernehmen, einen Risikoschirm. Stimmen Sie dieser Meinung zu? Und die letzte Frage wäre bezüglich Italien. Der Einbruch ist ja nun doch zunehmend dramatisch da. Dieses Bankerschirmungsmodell ist ja nun erstmal vorbei. Wie wollen Sie das lösen? Wird es da irgendwie einen neuen Bankpartner geben? Gehen Sie auf ein ganz anderes Vertriebsmodell? Danke.
Ja, ich fange mal mit der einfachsten Frage an. Das ist Italien. Also das Bankerschirmungsmodell ist natürlich überhaupt nicht vorbei. Wir haben in der Vergangenheit zwei Partner gehabt, Herr Voss, Anton Veneta ist verkauft worden, fällt damit dauerhaft weg. Das hat Herr Perlet ja auch deutlich so gesagt. UniCredit ist natürlich weiterhin ein sehr, sehr starker Vertriebspartner für uns. Und ich sehe gar keinen Anlass dafür zu glauben, dass dieses Geschäft dauerhaft hier unter Beschuss kommt. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, haben wir, glaube ich, auch jetzt Quartal für Quartal gesagt, dass die Umsatzzahlen zwar sehr bedeutend sind, aber dass die der Ergebnisbeitrag aus dem Geschäft relativ bescheiden ist. Wir haben immer wieder gesagt, warum machen wir es denn dann trotzdem? Es ist sehr gut, einen starken externen Partner zu haben. Wir lernen da sehr viel, auch in der Frage, wie man den Vertrieb unterstützt und nutzen das natürlich auch für unsere eigenen Vertriebswege. Insofern ist das, glaube ich, ein Geschäftsmodell, was für uns nicht die ganz große Bedeutung hat, aber uns sicherlich intern gut weiterhilft. Zum Thema Investmentbanking teile ich Ihre Meinung nicht, möchte aber auch nicht weiter das kommentieren. Und Herr Perle, zum Thema Abschreibungsquoten im Vergleich zu Merrill Lynch.
Ja, also Abschreibungsquote im Vergleich zu Merrill Lynch, es hängt natürlich damit zusammen, wie die Aufgliederung der Bestände ist und wie sie sich auf die einzelnen Pockets verteilt. Jetzt nochmal zwei Anmerkungen dazu. Die erste ist, das ist für mich das Entscheidende, die wirklich kritischen Themen, Midprime, Subprime, Mezzanine,
da sehen Sie Abschreibungsquoten von 100% bzw. 73%. Also da ist fast alles aus den Büchern. Über den Gesamtbestand haben wir noch 40% des ursprünglichen Exposures stehen. Und das ist, glaube ich, exakt die Zahl, die Mary Lynch oder eine ähnliche Zahl, die Mary Lynch zum 31.05. das zweite Quartal auch reported hat. So, Mary Lynch hat jetzt einen Verkauf dieses Portfolios gemacht, zu dem ich die Einzelheiten nicht kenne, zu dem ich mich auch nicht äußern möchte. Was ich sagen kann hier ist, nochmal betont, wir haben exakt nach beobachtbaren Marktwerten bewertet. Insofern ist das, wie ich meine, eine sehr harte Zahl. Kann ich weitere Abschreibungen ausschließen? Kann ich nicht. Je nachdem, wie sich die Märkte entwickeln, und wir haben auch im Juli beobachtet, dass sich für einzelne Vintages und Tranchen die Märkte weiter verschlechtert haben, können auch wiederum Abschreibungen auf das Portfolio im dritten Quartal anfallen.
Okay, danke.
Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt nun aus der englischen Konferenz.
We now have a follow-up question from Mr. James Wilson from the Financial Times. Please go ahead, sir.
Yeah, thank you for taking the questions in English. If I can just ask a question about Dresdner, without commenting directly on the talks you might be having. Can I just ask for your assessment of how much damage is being done at Dresdner by the continued uncertainty over whether the bank is going to be sold or not, or to put it perhaps slightly more strongly, does it seem that the bank can ever really recover while uncertainty over its future ownership is so persistent?
Well, you're picking up on one assumption, that the bank is being sold. And this is why we started the conference with the quotes where we said we are actively participating in consolidation talks. Now, the damage that is being done on the whole market, because Postbank and Commerzbank and Dresdner Bank are all in the same situation. Now, I've always said, you know, consolidation was something that the market was crying for over the last couple of years, so that's nothing negative. So I don't think that there's any damage done. Yes, there's uncertainty, and uncertainty is never good, but the uncertainty goes through the whole market, and it's not just related to Dresdner.
Thank you.
Thank you. Next question, nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Hans Nagel vom Handelsblatt. Bitte schön.
Schönen guten Tag. Ich hätte auch mehrere Fragen zu Dresdner. Zu Beginn eine einfache Restrukturierung. Habe ich Sie so verstanden, dass Sie sagen, wir werden also nicht eine neue Dresdner Plus Quadrat oder Hoch 3 als Restrukturierungsprogramm sehen, gleichwohl Anpassung? Vielleicht könnten Sie da noch ein bisschen konkreter werden. Da kann ich mir dann vielleicht doch vorstellen, dass im Investmentbanking oder Wholesalebanking die eine oder andere Position wegfällt. Kann es vielleicht auch in die Hunderte gehen von Stellen? Das wäre das eine. Und da muss ich leider auch nochmal zum Thema Konsolidierung nachfragen. Ich glaube, und da würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass es für keine Bank gut ist, diese Unsicherheit zu haben. Und die hält nun mal bei der Dresdner schon sehr, sehr lange vor. Und sind Sie nicht, wenn man die Zahlen heute ansieht, mehr denn je unter Druck zu sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende? Irgendwie neulich verglich das hier ein Banker an Rover, wo BMW dann doch sehr zügig die Reißleine gezogen hat. Mich würde hierzu ganz spezifisch interessieren, auch was sagen Ihre Investoren? Herr Perlet sagte ja zu Beginn, ohne die Dresdner hätte man das Ergebnis praktisch auf Vorjahresniveau gehalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Investoren da lange noch geduldig zuschauen.
Also, wir werden bei der Konsolidierung, das gilt, glaube ich, für alle Beteiligten in dieser Situation, nach Lösungen suchen, die sowohl für Mitarbeiter, Aktionäre und Kunden gut sind und akzeptabel sind. Das ist nicht einfach, und deswegen würde ich Sie einfach bitten, dass Sie das akzeptieren, dass ich sage, ich will da jetzt kein Öl in die Diskussion schütten, aber ganz klare Aussage, die Dresdner Bank hat einen starken Shareholder. Das gilt nicht für alle Beteiligten in dem Spiel. Und deswegen gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Grund, sich als Dresdner zu verstecken in der Konsolidierungsdiskussion. Zum Thema Restrukturierung. Wir haben ja eine ganze Reihe von Themen im Investmentbanking natürlich angeschoben, wie alle anderen Investmentbanken das auch gemacht haben. Über Restrukturierungen, die möglicherweise erforderlich sind im Wege von weiteren Marktentwicklungen, möchte ich bitte mit Ihnen nicht sprechen, sondern das würde ich dann erstmal mit den Gremien machen in der Dresdner Bank. Aber dass bei allen Banken in dieser Marktsituation natürlich Anpassungsbedarf besteht, steht, glaube ich, außer Frage.
Okay, also Sie würden einen weiteren Stellenabbau sozusagen nicht ausschließen hier an dieser Stelle, wenn ich das festhalten darf?
Nee, das dürfen Sie nicht festhalten, weil, wie gesagt, ich sage Anpassungen des Geschäftsmodells und das, was Sie meinen, sind hunderte von Jobcuts und wie gesagt, dazu habe ich mich nicht geäußert, sondern das würde ich, wenn, dann erstmal mit den Gremien besprechen.
Okay, und erlauben Sie mir noch eine kurze Nachfrage, was machen Sie denn, wenn, wie auch immer geartet, mit wem und in welchem Zeitraum eine Trennung oder teilweise Trennung oder Trennung von Teilen der Dresdner Bank sich nicht realisieren lässt? Sie werden ja auch sicherlich in diesen Szenarien denken.
Ich denke in allen möglichen Szenarien, Herr Nagel. Aber wie gesagt, die jetzt die Stellen von Einzelfragen und durchs Knie und durchs Ohr hilft, glaube ich, keinem Beteiligten. Ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, dass ich mich zu dem Thema heute nicht äußern möchte, um da keine Unsicherheiten und auch keine Missguidance bei Ihnen aufkommen zu lassen.
Alles klar. Danke.
Okay, danke. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Philipp Hallstrick von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen, grüßen Sie. Ich würde auch noch mal gerne zur Dresdner Bank eine Frage stellen. Und zwar mit den Verlusten und dem aktuellen Marktumfeld wird es ja nicht einfacher, hier, wie Sie auch sagten, zu einer schnellen Lösung zu kommen, das heißt zu einem Verkauf. Sie sagten auch vorhin, das ist gar nicht gesagt oder wir unterstellen immer einen Verkauf. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es gar nicht zum Verkauf kommt? Ist das eine Option, die nicht auszuschließen ist? Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite Punkt bezieht sich nochmal auf das Versicherungsgeschäft und hier auf die Überschussbeteiligung angesichts Ihrer Ergebnisse. Ist es, kann man jetzt schon eine Aussage darüber machen, dass die vermutlich auch reduziert werden wegen der Lage an den Kapitalmärkten? Vielen Dank.
Also eine konkrete Aussage zu dem Thema Überschussbeteiligung kann man jetzt noch nicht machen. Aber ich habe ja darauf hingewiesen, auch in der Vergangenheit war Allianz Leben immer in der Lage, sozusagen solche Kapitalmarktdips auszugleichen und für eine stabile Ausschüttungsquote zu sorgen. Dafür gibt es ja im deutschen Sinne die sogenannten freien RFB, gebundene RFB. Das ist gerade das, was das deutsche System, glaube ich, auszeichnet, dass man solche Kapitalmarktsituationen gut aussitzen kann. Zum Thema Dresdner Bank, ich glaube, ich habe wirklich mein Bestes versucht. Jetzt werde ich Herrn Perlet mal angucken und sagen, Herr Perlet, vielleicht können Sie es noch mal.
Ich würde gerne eine Anmerkung vorneweg schießen zu dem Thema Überschussbeteiligung. Wenn Sie sich das operative Ergebnis von Allianz Leben angucken, das ist gestiegen im Vorjahresvergleich. Es ist auch wird auf Basis HB einsteigen. Das heißt, es besteht also kein Anlass aus heutiger Sicht da irgendwie anzunehmen, dass sich da was verändern müsste. Und im Übrigen die offizielle Entscheidung, und da kann ich und will ich natürlich nicht vorgreifen, wird durch den Vorstand von Allianz Leben, wie Sie wissen, immer zum Jahresende, also sprich Ende November oder Anfang Dezember entschieden. Aber wie gesagt, nochmal aus heutiger Sicht, die Ergebnisse sind besser als im Vorjahr. Ich probiere es gerne nochmal mit der Dresdner. Ich mache das in der gewohnten Kürze. Ich glaube, wir haben zu dem Thema alles gesagt, was zu sagen ist. Und zu irgendwelchen Vermutungen, Spekulationen und Optionen können wir, und da haben Sie bitte Verständnis, aus rechtlichen Gründen nicht kommentieren.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage ist eine Folgefrage von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal wissen, was denn jetzt eigentlich die Gesamtbelastung aus der Krise bei Ihnen oder bei der Dresdner Bank ist, seit die Krise letztes Jahr angefangen hat. vielleicht noch im zweiten Quartal, ob da auch noch was dabei war, dass man einfach mal so eine Hausnummer hat, wie bei den anderen Banken, was jetzt an Impairments, Markdowns, Write-Downs, wie auch immer man es nennt, man als Zahl angeben kann. Das wäre nett. Dankeschön.
Ja, kann ich Ihnen gerne geben. Wir haben eine Gesamtbelastung über die letzten 12 Monate von knapp 3 Milliarden. Davon sind ungefähr 2,3 Milliarden sind Markdowns auf die verschiedenen Portfolios. Davon haben wir ca. 200 oder 300 Millionen Monoliner und der Rest sind praktisch Spillover-Effekte im Geschäft mit, was ich schon verschiedentlich erwähnt hatte, Counterparty Default Adjustments und Ähnliches.
Also Gesamtzahl ist 3 Milliarden knapp.
Jawohl.
Super, Dankeschön.
Für die nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Madeleine Winkler von Dow Jones. Bitte schön.
Wie sind Sie denn in das dritte Quartal gestartet?
Sommerlich.
Wie bitte?
Sommerlich.
Sommerlich. Und ist das Geschäft gut gelaufen? Oder haben Sie auch da die Auswirkungen der Kreditkrise stark zu spüren bekommen? Also würden Sie von einem schwachen Start in das dritte Quartal sprechen?
Also, Frau Winkler, grundsätzlich gehen wir natürlich nicht zu einer Monatsberichterstattung über. Ich habe auch Stand heute noch nicht die Zahlen des Monats Juli auf dem Tisch, sodass ich dazu, selbst wenn ich wollte, seriös keine Aussage machen könnte. Ich glaube, zwei Anmerkungen kann man machen. Das eine ist, also ich sage mal, es ist nichts Außergewöhnliches auf meinem Tisch aufgeschlagen. Es sind zwei Themen. Ich hätte ja darauf hingewiesen, die entsprechenden Indizes haben sich im Juli ein Stück verschlechtert. Das heißt, ohne dass ich jetzt eine Zahl habe, würde ich davon ausgehen, dass im Juli dann noch die eine oder andere Abschreibung auf die entsprechenden Portfolios kommt. Sie wissen, das kann ich aber heute noch nicht quantifizieren, dass verschiedene Diskussionen zugange sind, die von dem Regulator in New York angestrengt worden sind, Lösungen für die Monoliner zu finden. Daraus können sich Belastungen ergeben. Das kann man aus heutiger Sicht nicht ausschließen oder muss man an der einen oder anderen Ecke auch als wahrscheinlich ansehen, weil sich bei Einzeladressen diese Verhandlungen schon weitgehend konkretisiert haben, ohne dass sie zum Abschluss gekommen wären. Aber da werden Sie verstehen, dass ich dazu speziell in der jetzigen Situation keine Zahl nennen kann.
Dankeschön.
So, wir sind jetzt hier am Schluss angekommen. Haben wir noch Fragen?
Wir haben zurzeit keine weiteren Fragen.
Ich danke Ihnen allen und wünsche einen schönen weiteren Sommer.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Telefonkonferenz der Allianz SE beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen einen angenehmen Tag.